Aktiv Radio Interview.
Und immer, wenn es Bing macht, dann die interessantesten Gäste bei Aktiv Radio. Bei mir am Mikrofon heute jemand, der ein kleiner Theoretiker ist. Und da verschrecken wir ja eigentlich immer, wenn man das sagt. Ui, was passiert jetzt hier eine Stunde lang? Muss ich mir jetzt hier eine halbe Mondlandung anhören? Oder um was könnte es aber gehen? Aber Sie wissen ja, alle, die jetzt daheim sind, im Wohnzimmer oder im Auto, oder wo auch immer, wissen ja, dass wir genau das schaffen. Komplizierte Zusammenhänge relativ einfach darzustellen. Es geht heute wieder mal ein bisschen um Wirtschaft, es geht aber um Politik, es geht aber auch um eine gewisse Rechthaberei, es geht um Wissenschaft und es geht zu einem Thema, das wir eigentlich immer wieder dürfen begrüssen, es geht auch um eine liberale Grundhaltung. Und liberal ist ja ein bisschen verschrien, oder? Wenn jetzt jemand zulässt, der vielleicht die sozialdemokratische Partei ist, der sagt, oh, jetzt kommt er schon wieder mit einer liberalen Grundhaltung. Und nachher lässt vielleicht jemand zu, der bei der SVP ist und sagt, oh, ja, die mit ihrer liberalen Grundhaltung da. Also es lenkt jetzt nicht. Aber ich kann euch sicher sagen, es wird spannend. Hört zu, ich freue mich ganz recht herzlich, dass ich der Direktor von der Avenir Suisse, das ist ein Think Tank, ein liberaler Think Tank, der Jürg Müller bei mir darf begrüßen.
Ja, herzlichen Dank für die Einladung. Freut mich sehr.
Jürg Müller, ich habe jetzt ein bisschen eine Vorrunde gemacht über Liberalismus.
Das ist mir auch aufgefallen.
Und der keiben Liberalismus. Oder? In anderen Gesprächen sind wir so ein bisschen zum Schluss gekommen, eine grundliberale eine Grundhaltung ist ja der andere in Ruhe lassen. Man lässt nicht möglichst machen, man tut die Grenzen relativ leicht und fein setzen, sodass er nicht immer drüber chilpert. Und da müsste ja eigentlich jeder, ganz egal, was für eine politische Haltung das er hat, müsste ja eigentlich Ja sagen dazu. Ob jetzt das links oder rechts oder Mitte oder was auch immer ist, an einem anderen Mensch leben und leben lassen, tönt doch irgendwie gut.
Absolut. Darum würde ich es auch nicht so als theoretisch verschreien, wie du das gerade am Anfang gemacht hast. Nein, ich glaube, das ist gerade in der Schweiz ist Liberalismus sehr gelebt. Und ich glaube, das macht auch gerade den Liberalismus in der Schweiz auf. Dass man wirklich in jeder Gemeinde lebt, dass man von sozusagen bottom-up, also von der tiefsten Einheit vom Individuum eben langsam den Staat aufbaut oder die Gesellschaft aufbaut.
Das klingt jetzt alles schon ein bisschen, ist fast ein bisschen kompliziert. Oder? Dich, ja. Ja, genau. Ich muss mit beiden Füßen am Boden stehen. Was könnte jemand, der bei den Grünen ist, gegen eine liberale Grundhaltung, was könntest du dir vorstellen?
Das ist eine gute Frage. Wie gesagt, ich bin ein überzeugter Liberaler.
Ja, du schon, oder? Du schon. Aber was könnte jetzt der dagegen?
Was könnte der dagegen
haben? Ist Liberalismus überhaupt politisch? Oder ist das eigentlich mehr eine Menschenhaltung als eine politische Haltung?
So wie ich den Liberalismus verstehe, ist es tatsächlich mehr Grundhaltung. Und ich glaube, für mich ist der Liberalismus auch verknüpft mit der europäischen Aufklärung. Ich hoffe, es wird jetzt nicht schon wieder zu theoretisch. Aber für mich ist es tatsächlich das Menschenbild, das eben der Mensch auch selber Verantwortung übernimmt. Und es ist eben nicht nur Freiheit. Das ist mir noch wichtig. Und ich glaube, das ist auch der Unterschied zum Libertären. Ich glaube, Freiheit und Verantwortung gehören eng zusammen. Und es gilt eben auch, Verantwortung für die Gesellschaft zu übernehmen. Und darum ist es schon eher eine Grundhaltung. Und darum würde ich schon sagen, eigentlich kann man fast nicht dagegen sein.
Das heisst, Verantwortung für die Gesellschaft übernehmen, das heisst, man hat auch Pflichten.
Absolut.
Man hat nicht nur Recht.
Logisch, man muss sich einsetzen für die Gesellschaft. Und das gilt für jeden.
Das ist ja vielleicht ein Grundproblem, das man hat in den Parlamenten, sei das auf kommunaler Ebene oder kantonaler oder Bundesebene, dass sehr viele von sich meinen, sie haben Recht. Und ihre eigenen Pflichten sehen sie eigentlich nachher nicht mehr. Und das stört uns Bürger, wenn wir nachher an Turnen gehen, abstimmen, schauen wir die Bilder an und reden nachher vielleicht miteinander über den Typ oder über die Frau und sagen, eigentlich weiss ich gar nicht so recht, auf was der steht. Und was der will für mich in meinem demokratischen Grundverhalten eigentlich bringen. Ist das ein Problem tatsächlich, dass die Leute heute mehr denken, ich habe eigentlich nur noch Recht, aber ich habe keine Pflichten mehr?
Ich glaube, das ist das Problem. Das sind jetzt zwei verschiedene Paar Schuhe. Aber ich glaube tatsächlich, dass Das sieht man auch im Milizwesen, im Milizgedanken, wo in meinen Augen auch ein Kern ist vom Schweizer Liberalismus. Das Milizsystem ist eben genau Verantwortung übernehmen. Und ich glaube, das ist schon mehr unter Druck als früher. Und es ist sicher etwas, was zu bewahren gilt. Weil ich glaube, es ist etwas, was uns auch erfolgreich macht.
Jörg Müller, du bist Direktor von Avenir Suisse. Avenir, was heisst das Zukunft? Oder was heisst denn das eigentlich?
Ja, also so nahe bei Solothurn sollte man doch wissen, was das heisst.
Ja, erzähl mir genau, was das heisst.
Jetzt habe ich mich weit rausgelernt, weil ich muss zu meiner Schande sagen, dass mein Französisch wirklich schlecht ist. Aber es heisst ja tatsächlich, uns geht es um die Zukunft der Schweiz. Wir wollen neue Ideen fürs Land bringen.
Und die sind ja manchmal schon ein bisschen knackig. Also die lassen manchmal Sachen raus. Für mich zeigt ja, das ist ein liberales Institut und die stehen ganz sicher den Freisinnigen und vielleicht sogar der SVP noch ein bisschen näher. Und die lassen gewisse Sachen raus und das zwickt einem gerade ins Popo rein. Also auch als Freisinniger Denker oder so.
Das
also
ist sind, gut, das freut
ich
mich.
Glaub, wirklich zwischendurch das denken wirklich frei.
Ja, man kann uns ein bisschen als modernen Hofnarr von der Schweizer Demokratie gesehen. Und wir sind nicht einer Partei verpflichtet. Wir sind eben wirklich dieser Grundhaltung verpflichtet, der europäischen Aufklärung. Und wenn du das sagst, ehrlich gesagt, da schmeichelst du mir, weil ich finde das grossartig, wenn mal links ein Aufschrei kommt, mal rechts ein Aufschrei kommt und wir wirklich pointiert diese liberale Grundhaltung können vertreten. Und eben auch immer wieder Input in die politische Debatte bringen mit neuen Ideen, wo wir Leute auch inspirieren können, unser Land, unsere Institutionen weiterzuentwickeln.
Jörg Müller, du hast auch Bücher geschrieben und die hast du unter einem Pseudonym geschrieben. Da bist du der Jonathan Macmillan bist du gesehen. Mhm. Was hast du gegen Jörg Müller?
Also ehrlicherweise muss ich tatsächlich sagen, dass ich Jürg nicht den schönsten Namen finde. Schuldi von meiner Schwester. Meine Schwester ist damals, ich habe eine ältere Schwester und sie war in Jürg verliebt und hat nachher für den Namen lobbyiert.
Aber das ist aber sie einiges älter als du in dem Fall?
Ich bin Nachzügler, ja. Meine Geschwister.
Die Schwester hat schon mitreden können.
Sie hat schon mitreden und hat mitgeredet.
Du hast ein gutes Verhältnis zur Schwester trotzdem?
Absolut.
Kommt sie ab und sagt, sali Jürg.
Nein, ihr jetziger Mann heisst Christoph von dem her.
Also das ist dich noch schlimmer, oder?
Christoph ist ein super. Nein, Spass beiseite. Jonathan Macmillan, ja, ist ein Pseudonym, aber es ist eben ein kollektives Pseudonym. Und das ist ganz wichtig zu wissen. Es sind zwei Autoren dahinter und darum ist es auch ein Pseudonym, weil wir haben über die globale Finanzarchitektur geschrieben. Und mein Co-Autor ist ein Banker und hat anonym bleiben wollen.
Steht in diesem Buch dahinter, dass ihr ein Co-Autorium seid?
Absolut, also da sind wir völlig transparent. Also wir waren auch immer transparent, dass ich dahinter stehe, auch schon zu den NZZ-Zeiten. Das ist immer klar deklariert worden. Und auch wer der Co-Autor ist umschrieben worden, eben, dass er ein Schweizer Banker ist.
Gehen wir zurück zu Avenir Suisse. Du bist dort hergestossen von der Zürich-Zeitung her. Du warst Wirtschaftsredakteur bei der Zürich-Zeitung. Und dort hat man ja wahrscheinlich relativ eine gewisse freie Haltung. Also, es ist niemand zu dir am Morgen früh gekommen und hat dir gesagt, was du musst jetzt schreiben. Sondern du hast ja vermutlich dürfen aus einer gewissen Bandbreite Themen auslesen und das als wichtig taxieren und dann hast du auch darüber geschrieben.
Ja.
Und dann hast du dir aber einen Job gesucht, wo noch mehr viel Freiheit hast, oder? Wo du gar niemand mehr etwas sagt. Wo du wirklich kannst, den Tag selber kreieren und selber definieren, in welchem Bereich wollen wir forschen? Über welchen Bereich wollen wir schreiben? Wie wollen wir jetzt die Schweizer wieder verrückt machen mit irgendeiner These? Wir kommen auf die These nachher noch zurück. Wieso bist du von der Zürich Zeitung weg? Das ist eigentlich jetzt die Grundfrage. Was ja eigentlich toll ist, weil du hast eine mega Leserschaft gehabt. Und die Leute haben gewusst, was der Jörg Müller schreibt.
Ja, also meine Zeit bei der NZZ war auch super. Ich habe es geliebt. Ich hatte auch das Privileg, gerade in diesen Medienwandel hineinzukommen und neben dem Schreiben auch ein Videoformat aufbauen, was ich mega spannend gefunden habe. Und die Freiheit habe ich genossen. Was mir gefehlt hat, ist, in die Tiefe zu gehen. bei der NZZ hat man das Privileg im Journalismus, dass man noch relativ tief gehen darf. Aber halt eine Studie von 14 Seiten, von 40 Seiten, mal an einem Buch mitschreiben, das liegt natürlich nicht drin als Tagesjournalist. Und das hat mir gefehlt. Und bei Avenue Suisse kann man das. Und das hat mich dann gereizt. Und dann habe ich gefunden, ja, nach 4 Jahren jetzt mal wieder den Fokus ein bisschen anders legen, machen wir das. Und ich habe es nicht bereut.
Was passiert aus seiner Sicht jetzt, wo du ein bisschen weg bist, aus dem Zeitungsjournalismus mit den Tageszeitungen, die heute noch per Post zugestellt werden? Es rumpelt ja im Moment im Nachbarkonzern, im TX-Konzern. Und dort ist man sich ja nicht bewusst, wie lange wird überhaupt noch eine Papierzeitung rauskommen. Hört das auf? Wird der Bund die Subventionen von dieser Frühzustellung streichen? Hört das auf? Auch, dass man sagt, die Zeitung jetzt müsst ihr selber erwachsen werden. Und die Zürich Zeitung ein bisschen anders pointiert als der Tagesanzeiger. Aber bist du froh, dass du den Absprung geschafft hast? Weil du siehst, doch kommt das Problem auf uns zu.
Froh und Absprung, so würde ich es nicht sehen. Wie gesagt, ich wollte etwas Neues machen. Ich kann mir gut vorstellen, auch wieder zurück in die Medienbranche zu gehen. Ich finde es extrem spannend. Und zwar eben genau wegen dieser Freiheit. Du hast sie vorher angesprochen.
Also willst du wieder zurückgehen zur Medienbranche?
Ich kann mir gut vorstellen, wieder zu gehen. Also jetzt nicht.
Also jetzt bist du ja direkt erst geworden,
nein,
oder?
Nein, jetzt nicht.
Dass deine Stiftung, die dich aushaltet, jetzt bleich wird, wenn sie das Interview hören.
Nein, das wollen wir nicht.
Dass sie morgen Stelle wieder ausschreiben.
Jetzt habe ich einen super spannenden Job und will den nicht missen. Aber ich kann mir durchaus vorstellen, wie die Medienbranche zu gehen. Also es ist nicht so, dass ich einen Absprung gemacht habe. Ich finde, Medienbranche und Thinktanks sind sehr nah beieinander. Eben, das eine ist einfach ein bisschen schneller, dynamischer und das andere ist ein bisschen tiefgründiger und vielleicht ein bisschen langsamer. Jetzt die Medienbranche, ich beobachte die natürlich immer noch aktiv. Ich habe immer noch viele Kollegen von der NZZ. Also mir tut das natürlich auch weh, der schleichende Niedergang von vielen Medienhäusern mit immer wieder diesen Restrukturierungsmassnahmen. Und gleichzeitig haben wir die Medienförderung. Aber die Medienförderung, und da haben wir auch eine Studie geschrieben bei Avenir Suisse, die Medienförderung passt halt nicht mehr so ins 21. Jahrhundert. Die ist halt historisch gewachsen und die passt nicht und die passt immer weniger. Und ich glaube, das ist wirklich eine Herausforderung und das sollte man dringend steigen.
Wenn wir gerade bei der Medienförderung sind, dann hast du die auch immer wieder rausgelassen darüber, dass man das anpassen sollte. Mhm. Das sind Strukturen, die uralt sind, wo jetzt irgendjemand müsste noch darüber nachdenken. Und Avenir Suisse hat mit dir zusammen mal über das nachgedacht. Mhm. Gehen wir mal zur Frühzustellung der Zeitungen. Die ist ja stark subventioniert. Und das geht eigentlich von einer Tasche in die andere. Es geht nämlich vom Bund über zur Post. Die Post kommt Geld über, dass sie das macht. Und die Zeitungen müssen einfach nichts oder weniger zahlen.
Ja, es sind wie zwei Komponenten. Die eine Komponente ist die wirkliche Zustellermäßigung vom Bund. Und das andere ist, das sieht man ein bisschen weniger und das wird ein bisschen weniger kommuniziert, das ist ein Defizit bei der Post für die Frühzustellung. Und beides zusammen kommt man doch auf fast auf rund 100 Millionen pro Jahr, wo da subventioniert wird. Und da subventioniert man halt eigentlich einfach den Transport von einem Pöstler von Papier und Tinte. Und das ist schon die Frage, ob das die effizienteste Art und Weise ist, Journalismus zu fördern. Und wir glauben nicht, das ist eine rhetorische Frage. Wir glauben, es gibt bessere Art und Weise. Und das haben wir in dieser Studie aufgezeigt.
Also Frühzustellung vergessen, Zeitungen werden gar nicht gedruckt.
Das werden wir sehen. Also ich persönlich, mir wird dann oft vorgeworfen, ich hasse Print und das schmerzt mich als Printjournalist natürlich ein bisschen. Ich lese gerne Zeitung, im Kaffee, daheim lese ich sie als E-Paper. Aber ob das gedruckt werden soll oder nicht, das soll eigentlich eine wirtschaftliche Überlegung sein. Das Wichtigste ist, dass wir den Inhalt haben, dass wir eine Journalistin oder einen Journalist haben, der rausgeht, der recherchiert und der die Texte schreibt. Wie die Leute das nachher konsumieren, das muss der Medienpolitik egal sein. Und vielleicht eine Zahl aus einer Umfrage vom Reuters Institute. Das ist ein Forschungsinstitut, das sich auf Journalismus und Medien konzentriert hat. In England, in Oxford sind die. Und die machen jährlich eine Umfrage. Und auch in der Schweiz. Und da fragen sie, was ist ihre Hauptnachrichtenquelle? Und man sieht hier einfach eine klare Tendenz weg von den drei klassischen Medien, Radio, Fernsehen und Zeitungen hin zu Online und Social Media. Und bei den Jungen sind es mittlerweile über 80%, die sagen, die Hauptnachrichtenquelle, wirklich Hauptnachrichtenquelle, nicht einfach en passant, sondern Hauptnachrichtenquelle ist Online und Social Media. 80% bei den Jungen und auch bei den älteren Semestern schon 40%. Und wichtig ist, dass das, was diese Leute konsumieren, dass das guter Journalismus ist. Ob das jetzt eben via Zeitung kommt oder online oder Radio, was wir jetzt machen, oder Fernsehen, das ist eigentlich egal und das sollte der Medienpolitik egal sein. Es sollte, das ist der technische Term, der theoretische, es sollte technologieneutral sein.
Also wir schaffen die Frühzustellung ab. Es könnte ja jeder sich einen Drucker kaufen daheim, der A3 kann drucken und die 10, die es noch auf Papier haben, könnten sich ja die selber ausdrucken. Man könnte ja vielleicht die subventionieren, wie ein Drucker einen Moment lang, oder? Dass die, die unbedingt wollen, noch könnten drucken. Gehen wir schnell zu etwas, was du gesagt hast, also online, Radio, Fernsehen, eben Print, Frühzustellung, in Frage gestellt. Es geht eigentlich um das lineare Verhalten. Das lineare Verhalten ist in Frage gestellt, also am 19.30 Tagesschau schauen. Das macht vermutlich fast niemand mehr, sondern er hat ja irgendwie 7 Tage Replay und dann kann er auch die 2 Stunden, kann er zu oben am 10 Uhr kann er noch die Tagesschau vom 7.30 schauen. Und vermutlich wird auch das viel mehr genutzt. Also das lineare Fernsehen oder Radio wird vielleicht noch genutzt, aber nicht mehr genau dann, wenn es ausgestrahlt wird.
Ja, also es ist ja nicht nur Zeitungen sind im Umbruch, sondern es sind auch Radio und Fernsehen im Umbruch. Und wenn man die Zahlen anschaut, in der Studie haben wir das detailliert gemacht, dann sieht man auch, die Radios verlieren Hörer und das Fernsehen verliert Zuschauer. Was gleichzeitig wächst, sind genau das, was du sagst, online, die nicht linearen Angebote, wo man Videos anschauen kann oder wo man Podcasts hört. Und ja, wir müssen einfach unbedingt schauen, dass die Medienpolitik sich nicht entlang von dieser alten Kategorie hangelt. Und wir müssen schauen, dass sie neben dieser Technologieneutralität auch wettbewerbsneutral ist.
Jetzt haben wir darüber geredet, über die Abschaffung von der Frühzustellung. Das heisst, die Zeitungen gibt es nachher nicht mehr. Die kann man digital abrufen. Einer kann ein kleines grösseres Tablet haben, der andere halt ein kleines kleineres. Je nachdem, wie er das eigentlich möchte haben. Ganz eine andere Diskussion. Wie stehst du dazu bei den Medienkonzernen, die Folgendes gemacht haben? Also Ringier und TX haben eine Firma gegründet, das ist die SMG Swiss Marketplace. Und die haben eigentlich alles, was Geld gibt, ausgegründet. Also die haben Ricardo ausgegründet und ImmoScout ausgegründet und Tutti gehört, glaube ich, auch noch dazu. Ich weiß nicht genau, was alles dazu gehört. Alles, was früher zugunsten des Journalisten geschafft hat, also wenn er ein Auto kaufen wollte, hat er in der Zeitung ein Inserat gemacht. Oder umgekehrt, wenn einer hat ein Haus verkaufen wollte, hat er auch ein Inserat gemacht. Und das ist jetzt eigentlich alles ins Internet übergeflossen und ist in dieser dedizierten Gesellschaft, die nachher nicht am Journalist wieder zur Verfügung steht, die Gelder, die dort umgesetzt werden. TX und Ringier wollten das Ding gerne verkaufen. Sie hätten gerne 3 Milliarden wollen, haben es nicht bekommen. Jetzt sind sie noch ein bisschen umschüffeln dran an den Preisen, damit die 3 Milliarden dann gleich stattfinden, damit die Familie auch entsprechend noch ihr Altersguthaben haben, Familie Ringier und Familie Konings und Konsorten. Wie siehst du das, die Problematik, dass man den Journalisten eigentlich den Stuhl unter dem Füdli weggezogen hat?
Ich glaube, der Stuhl ist weggezogen worden von der Technologie. Es ist halt einfach diese intermediiert worden. Was heisst das? Es ist, früher hatten wir die 3 Plattformen gehabt, eben Radio, Fernsehen und Zeitung. Und darauf hat man audiovisuell, Audio und Text gehabt. Und man hat es gebündelt mit Werbung. Und mit der Digitalisierung hat es neue Online-Plattformen gegeben, wo alle Formate gleichzeitig ausgespielt werden können, nämlich Text, Video und eben Podcasts. Und gleichzeitig hat es auch neue Plattformen gegeben, die sich komplett konzentriert haben auf gewisse Werbeangebote, gerade die Kleinanzeigen. Und das hat Technologie gemacht. Also die Medienkonzerne haben ja sogar diesen Schritt ganz am Anfang verpasst. Das haben irgendwelche findige Start-up-Gründer gemacht, haben das aufgebaut, haben die Plattformen aufgebaut, wie eben all die Ricardos, die Homegates, die Autoscouts und haben da ein Geschäftsmodell ohne Journalismus gemacht und nachher haben sie die Medienkonzerne zurückgekauft, in ihren Konzern integriert und jetzt ist das ein Teil vom ganzen Konzern, aber er ist sachlogisch nicht mehr verlinkt mit dem Journalismus.
Aber das ist eigentlich nicht die Antwort auf die Frage. Die Frage war, ist es richtig, dass man einem Journalisten den Stuhl weggezogen hat? Die hätten ja, auch wenn sie das zusammenkaufen, hätten sie ja im Konzern sein können. Da hat man ja Ricardo im TX-Konzern sein können und Imo Scout bei Ringier zum Beispiel. Und er hat gesagt, okay, mit jedem Franken, den wir dort verdienen, 50 Rappen gehört den Journalisten. Und das hat man aber nicht gemacht, sondern man hat das ausgegründet und hat den Journalisten nachher plötzlich gesagt, so, und jetzt musst du selber gross werden. Das ist so wie die Mama in Italien, wo ein Bub sagt, und jetzt gehst du arbeiten. Ist das klar?
Aber es ist aber schon die Antwort darauf. Weil der Punkt ist, die beiden Geschäftsmodelle haben nichts mehr miteinander zu tun. Und darum macht es auch Sinn, dass nicht einfach irgendein Geschäft, da könnte man auch eine Karosserie kaufen und mit dem Gewinn den Journalismus finanzieren. Lustigerweise sind wir wahrscheinlich jetzt gerade an einem guten Beispiel. Was ich gehört habe, ist ja Aktivradio teilweise integriert in ein Softwareunternehmen. Also man sieht, die Geschäftsmodelle verändern sich. Aber ob man will, mit einem Geschäftsfeld ein anderes subventionieren oder nicht, das ist eine private Entscheidung.
Aber das ist jetzt im Prinzip bei den Zeitungen eigentlich eine böse Unterstellung, weil damals, wenn ein Haus inseriert wurde in einer Zeitung, hat es schon nichts zu tun gehabt mit dem Artikel, den du geschrieben hast in der NZZ.
Doch.
Schon nein, das hat nichts miteinander zu tun gehabt.
Doch, definitiv, weil man hat die Aufmerksamkeit hat man nur angebracht, indem man es gebündelt hat mit dem Artikel. Also man hat gar nicht... Und das ist noch ein weiterer Wandel und darum hat es eben schon mit der Technologie zu tun. Wir sind weg von einer Push-Informationsgesellschaft hin zu einer Pull-Informationsgesellschaft. Vor dem Internet, vor den 1990ern, habe ich, wenn ich etwas wollte wissen, sowohl inhaltlicher Natur, das heisst, ich wollte wissen, wie es in Japan steht, um die Häuserpreise. Dann musste ich jeden Tag die NZZ holen und schauen, ob es irgendeinen Artikel drin und habe es herausgefunden. Ich konnte nicht mehr irgendwo einfach suchen. Das kann man sich heute gar nicht vorstellen. Also es war alles Push gewesen. Wenn ich ein Haus finden wollte, konnte ich nicht einfach irgendwo schreiben, ich will ein Haus finden, sondern ich habe so eine Plattform gebraucht, die mir zugetragen wurde. Und das Internet hat das umgekehrt zu Pull-Informationen. Heute, wenn ich etwas wissen will über Japan, gehe ich auf Google, gebe es ein und bekomme diese Informationen. Und das Gleiche ist natürlich das Haus. Und durch das hat sich das entkoppelt. Vorher war das natürlich bündelt in dieser Push-Welt. Und in dieser Pull-Welt, wo ich als Konsument bestimme, welche Informationen ich jetzt gerade will, da wird es entkoppelt und entbündelt.
Also letzte Frage zu dem Thema. Glaubst du, dass Journalisten sich jemals werden können selber finanzieren?
Ja, das glaube ich schon. Aber, und das ist ganz wichtig, das schreiben wir auch in unserer Studie, es gibt in gewissen Bereichen ein Marktversagen. Und das Marktversagen legitimiert durchaus eine Medienförderung.
Was heisst das, Marktversagen?
Zum Beispiel ein Bereich, wir haben zwei Bereiche identifiziert, aber ein Bereich ist zum Beispiel, es gibt gewisse journalistische Inhalte, wo neues Wissen schafft. Und Wissen ist ein öffentliches Gut. Und das ist der investigative Journalismus. Wenn ein Journalist von einem Medienhaus einen Monat lang recherchiert und diesen Skandal irgendwo aufdeckt, sobald der aufdeckt ist, ist innerhalb von Millibruchteil, Millisekunden ist er kopiert auf allen Medienplattformen. Das heisst, das Wissen ist sofort ein öffentliches Gut und allen zugänglich. Das heisst, aus der ökonomischen Theorie wissen wir das, es wird tendenziell zu wenig investiert in die Produktion von dem Wissen. Und da gibt es durchaus eben, es gibt ein Marktversagen und dann gibt es natürlich eine Möglichkeit für Medienförderung. Man muss einfach schauen, dass man nicht direkt in ein Staatsversagen läuft. Aber das geht vielleicht jetzt tief, das geht dann nicht in die Studie im Detail hinein.
Du hast an der ETH doktoriert, du hast an der Uni Zürich, glaube ich, studiert.
Nein.
Nicht?
Nein. Sondern? Ich habe in St. Gallen in England studiert.
St. Gallen und England?
Ja, also Bachelor und der Master.
Der Master hast du in England gemacht?
Genau.
Wo in England?
In Cambridge.
Okay. Dann machen andere nur das First oder so, oder?
Ja, andere machen dort auch noch viel mehr. Ich war nur ein Jahr für den Master.
Und, aber doktoriert hast du an der ETH nachher?
Genau, das habe ich.
In was hast du doktoriert?
Theoretische Makroökonomie. Da sind wir wieder bei der Theorie, die du am Anfang gesagt hast. Und das war wirklich theoretisch. Und das war wahrscheinlich auch der Grund, wieso ich nachher das Buch schreiben wollte. Meine Dissertation hat einen englischen Titel. Das ist alles auf Englisch in der Akademie. Banking Stability and the Macro Economy. Also es ist um Bankenstabilität und Volkswirtschaft gegangen. Und es ist extrem theoretisch. Es war eigentlich alles mathematische Formeln.
Du hast ja sowieso gesagt, glaube ich, schon als Direktor von der Gavenir Suisse, Banken müssen abgeschafft werden. Du hast zwar relativiert nachher. Du hast gesagt, es gibt einen grossen Unterschied zwischen Banken und Banking. Und hast gesagt, nein, das ist schon, die Banken dürfen weiter existieren, aber das Banking muss unbedingt abgeschafft werden.
Also relativiert habe ich nicht, sondern es ist in den Medien eben falsch zitiert worden. Es war immer klar gewesen, dass eben Banking und Banken nicht gleich sind. Und dass Banking, so wie wir unsere Finanzarchitektur aufbauen haben, und zwar die globale Finanzarchitektur, das hat ursprünglich vor 300 Jahren mit der Bank of England, wo man das Bankwesen von in Italien aufgebaut worden ist, mit den Bardi, Petruzzi, mit den grossen Familien, das Bankwesen haben wir kombiniert mit der neuen juristischen Form, mit der Kapitalgesellschaft in der Bank of England.
Also die AG, die Aktiengesellschaft. Genau. Die juristische Person hat es nicht gegeben, sondern Person hat für Gesellschaft gehaftet und Gesellschaft hat für Person gehaftet.
Also früher war das so, genau. Ja. Und darum hat es ja
Und dann Company. Hat man nachher die AGs also und hat das losgelöst nachher von der Person und das ist juristische Person geworden. Mhm. Und wenn es die geputzt hat, dann hat es die Person, die hinter dir angestanden ist, also dem Aktionär, eigentlich nichts gemacht. Also nichts gemacht, ich habe etwas verloren. Aber,
er hat einfach alles verloren.
Aber ja. Er ist in den Schimpf und Schande davon gejagt worden.
Das vielleicht auch, aber er hat halt nicht müssen mit seinem persönlichen Vermögen haften.
Und du gehst wieder darauf zurück und du sagst, das ist eigentlich ein Mist, das wollen wir gar nicht haben, sondern du Knurli, wenn du eine Firma gründest, dann hast du gefälligst dorthin zu stehen mit deinem Privatvermögen. Und umgekehrt, wenn du Mist machst, privat, dann hast du immer noch die Firma hinter dir, die auch für dich haftet.
Nein, so einfach ist es nicht. Das ist wirklich noch komplex.
Ich habe es noch befürchtet.
Es ist leider wirklich komplex. Sonst hätte man nicht ein Buch schreiben.
Also, wohl komplex ist übrigens verboten bei Aktiv Radio. Oh. Weißt du was?
Okay, kompliziert?
Ja, das ist knapp erlaubt.
Knapp erlaubt.
Wir sagen genau, wir machen es eben nicht kompliziert, oder? Und schon gar nicht komplex.
Ja, aber ich glaube, gewisse Sachen auf dieser Welt sind leider schon sehr komplex. Und ich glaube tatsächlich, unsere globale Finanzarchitektur gehört dazu. Der Punkt ist, wir sagen so, und es ist wirklich, ich weiss nicht, ob es geeignet ist für eine Stunde, aber ich versuche es jetzt einfach schnell. Und sonst springen wir weiter oder wir gehen wirklich tief hin. Wir sagen, so wie man bilanziert als juristische Person, so wie man heute sagt, jede juristische Person hat eine Bilanz. Und eigentlich ist eine juristische Person lebendig, wenn sie positives Eigenkapital hat, und sie ist tot, wenn sie negatives Eigenkapital hat. Ganz simpel gesagt. Und was wir sagen, ist, mit diesen Regeln sollte man ändern mit einer systemischen Komponente. Und die Solvenzregel, die eben bestimmt, ist eine juristische Person tot oder lebendig, die klassische Solvenzregel sollte man weiterentwickeln in eine systemische Solvenzregel.
Und das heisst, also das bedeutet, nehmen wir jetzt einmal, nehmen wir doch deinen Namen, der Müller, der Korn malen. Mhm. Der hat eine Firma. Der gründet eine Aktiengesellschaft, 100'000 Franken. Mhm. Und jetzt, wenn wir an seinem Beispiel sind, solange die 100'000 Franken da sind, ist gut und sonst ist es nicht gut. Oder was ist die Idee?
Die Idee ist, dass wir am Ende, wenn wir jetzt noch schnell rauszoomen, wir haben die Müller AG und das ist eine Firma. Und rund um die Müller AG gibt es eine Meier AG und es gibt eine Hugendobler AG und die interagieren ja. Und was,
aber die haben nichts miteinander zu tun, an und für sich. Die gehören verschiedenen Leuten, oder wie?
Das ist eben, sie interagieren, das heisst, sie haben mit etwas miteinander zu tun. Zum Beispiel die Hugendobler AG schuldet der Müller AG Geld.
Also weil sie irgendetwas bezogen hat oder so?
Oder die Müller AG hat der Hugendobler AG 100'000 Franken gegeben als Kredit.
Dann wäre sie fast eine Bank, hm?
Dann oh, gibt es auch...
Macht sie Banking?
Banking macht sie erst, wenn sie Geld aus Kredit schöpft. Aber das ist dann
okay. Das ist ja, das ist, glaube ich, die grosse Frage. Nachher kommen wir nachher darauf zurück. Also, sorry, wir sind immer noch bis Hugendoblers.
Wir sind bis Hugendoblers. Und was die Regel macht, also in der Ökonomie haben all die juristischen Personen und die sind verbunden über solche Finanzverträge. Eben Schulden, Kredit, all die Sachen.
Also nicht, es muss nicht unbedingt der gleiche Eigentümer sein, sondern die juristischen Personen, unabhängig vom Aktionär,
genau,
haben irgendeine Problematik untereinander.
Problematik nicht, sie sind einfach verflochten. Wie eben, Firmen haben untereinander Beziehungen, sie geben Verträge, sie sind verflochten. Und die systemische Solvenzregel stellt eben sicher, dass wenn eine von diesen Firmen bankrott geht, Konkurs, dass das nicht automatisch den Konkurs von einer anderen zur Folge hat. Also wenn man die Firmen sich als, wenn man sich die Müller AG als einen Dominostein vorstellt, und die Hugendobler AG ist auch ein Dominostein, und Guckacher AG ist auch ein Dominostein, dann stellt die Regel eigentlich sicher, dass je nach Höhe vom Dominostein der Abstand zum nächsten Dominostein so ist, dass jeder Dominostein umkehren kann, ohne dass eine Kettenreaktion
passiert. Das heisst also, ich darf nicht für 100'000 Franken Korn bestellen und an Müller geben, sondern es ist ja doppelt schlimm. Ich schulde ja nachher einem Bauern, den ich für 100'000 Franken Korn bekomme, gebe es an Müller weiter und dann gibt man es nicht zurück. Oder? Also habe ich ein doppeltes Problem. Ich verstehe es immer noch nicht. Das ist ja, heute ist ja das schon so. Also, jemand, der ein bisschen auf Security ist, schaut ja, dass die Ausstände und die Verpflichtungen, die er aus Verträgen hat, nicht dermassen hoch sind, dass, wenn er einen Ausfall hat, dass es ihn umhält.
Also, wir kommen jetzt ein bisschen näher. Es ist nicht ganz so trivial, aber der Punkt ist...
Es ist komplexer, oder?
Ich würde das niemals in diesen Hallen da sagen.
Eben.
Es ist kompliziert. Es hat eine Bilanz, und die Müller-Bilanz ist dann einfach, muss so strukturiert sein, dass eben die Verpflichtungen wirklich vom Eigenkapital getrennt werden, die finanziellen Verpflichtungen. Also alles, was Verknüpfung schafft, eigentlich das, was du jetzt gerade gesagt hast, das sagt die Regeln, aber halt für die ganze Volkswirtschaft. Also das, was du jetzt gerade aus gesundem Menschenverstand gesagt hast, dass du die Regeln formalisieren. Sie sagt ein bisschen, das, was unsere Grossmami uns schon hätte können sagen, spekuliere nicht mit fremdem Geld. Weil wenn du das machst, dann kann es passieren, dass es dich gerade verblasst und dass dann der finanzielle Schock von deiner Investition gerade weitergetragen wird zu denen, die dir Geld gegeben haben. Und wenn die das auch noch gemacht haben, dann geht einmal ein Flächenbrand durch die ganze Finanzarchitektur.
Dann gehen wir doch über zum Banking jetzt. Also Banking, wenn ich das richtig verstanden habe, hat das etwas mit Kredite geben. Und zwar darf ich ja als Bank Kredite geben, ohne dass ich effektiv 100% vom Geld habe. Also ich habe eine Million beispielsweise als Bank und dann darf ich, sage jetzt etwas, darf ich 8 Millionen Kredite vergeben. Ist das das Problem?
Ja, es geht in diese Richtung rein. Es hat wirklich nicht mit Banken zu tun, sondern mit Banking und mit dieser Technik, wo du jetzt gerade beschrieben hast, dass du Bilanz kannst verlängern und durch das Kredit und Geld kannst schöpfen. Und das führt eben genau zu dem, was wir vorher gerade besprochen haben, dass du etwas schaffst, wo dann eben nicht die Distanz zwischen dem Dominostein und der Höhe von dem Dominostein so ist, dass wir sozusagen eine Sicherheit drin haben, sondern dass eben die finanziellen Kettenreaktionen durchs System.
Also wenn wir jetzt mal zum Banking zurückgehen, wann ist das erste Mal passiert? Also es ist eigentlich logisch, sage ich, eine Bank kommt 1 Million über, vom Huber jetzt das Mal, und kann 1 Million weitergeben und kommt von dieser 1 Million weitergeben, kommt er 5% über und dem, was es gegeben hat, kommt nur 3% über und von diesen 2% Differenz lebt die Bank. Das ist aber nicht so, sondern dank dieser 1 Million, die sie bekommen hat, kann sie im Prinzip Geld schöpfen. Also sie kann plötzlich mehr Schweizer Franken produzieren, als vorher auf dem Markt sind. Und das ist das Problem.
Und du hast jetzt gerade gesagt, das erste Mal passiert. Es ist noch spannend, ich habe vorher Bank of England ins Spiel gebracht, weil dort das mal die Verknüpfung passiert ist. Und schon 2 Jahre nach der Gründung von der Bank of England ist schon der erste Bankrun, die erste Bankpanik passiert, wo dann eben genau das Dominospiel gestartet hat. Und dann hat gerade der Staat eingegriffen und hat sichergestellt, dass es nicht zu dem Flächenbrand kommt. Und da ist dann auch das Problem. Das Problem ist natürlich, dass wenn es zu einem Flächenbrand kommt, dass dann Leute betroffen sind, die eigentlich gar nichts damit zu tun hätten und dass dann immer staatliche Stellen eingreifen und das Ganze stabilisieren und dann über die lange Frist sogar noch zu mehr Instabilität.
Und sind nicht nur die Nationalbanken, die das dürfen machen, sondern es sind eben auch Geschäftsbanken. Also UBS darf das auch machen, also sie kommt eben die 1 Million über vom Huber und darf nachher einen gewissen Mehrbetrag daraus produzieren.
Es dürfen sogar, sogar jede AG darf es. Das Bankengesetz sagt, ist sehr technisch in der Schweiz und hat die sogenannte 20er-Regel. Auf das stellt es ab, ob es eine Bank ist oder nicht. Aber das Bankenwesen, das Banking, und da schließt sich jetzt der Kreis zum Anfang, Banking und Banken sind nicht gleich. Und was wir gesehen haben 2008, ist eben, dass das alles passiert ist, nicht in der nicht bei den Zentralbanken, dort schon lange nicht mehr. Wir haben Fiat-Geld, das passiert dort nicht mehr. Dort kann es eigentlich nicht mehr passieren. Was man dort dann gesagt hat, ist Inflation. Das ist eine andere Geschichte. Lassen wir das mal weg. Also es ist nicht in den Zentralbanken passiert. Auch bei den Geschäftsbanken, die sind dann zwar involviert gewesen, aber der Ursprung ist im sogenannten Schattenbankensektor passiert, wo das Banking eben über Tausende von Bilanzen, dank der Digitalisierung ist das möglich, über Tausende von Bilanzen gemacht worden ist und dann die Fragilität aufgebaut hat.
Also das Banking basiert auch außerhalb der Banken?
Absolut. Das ist ganz wichtig zu sehen.
Also und darum die Firma Müller AG, die Horn malt, macht auch Banking?
Sie kann. Also das ist, das, man kann es nicht sagen. Und das ist genau das, was es so unglaublich schwierig macht, das Bankwesen zu regulieren. Und darum sagen die Banken auch zu Recht, wenn ihr uns reguliert, dann geht das Bankenwesen einfach in andere Bereiche. Und das passiert wirklich, und das haben wir 2008 gesehen. Es ist extrem schwierig, das zu regulieren, weil es eben auf dieser Bilanz passiert. Und die Regeln, die wir vorschlagen, die systemische Solvenzregeln, die löst genau das Problem, dass es immer irgendwo sonst noch jemand anfließt.
Bei mir am Mikrofon der Jürg Müller, ist Direktor von der Avenir Suisse Think Tank. Und das spüren wir. Er denkt Sachen, die wir nicht denken. Und dann denken wir wiederum, wieso denkt er das, oder? Also wenn wir jetzt genau deine letzte Frage nochmal anschauen, du willst gerne das System ändern, aber das ist reine Theorie. Reine Theorie, in der Praxis nicht umsetzbar, weil es gibt gar keine Möglichkeit, dass die einzelne AG, jetzt juristische Person, merkt, wo sie in diesem Domino-Spiel eigentlich drinnen ist.
Das sind wie zwei verschiedene Punkte. Das eine, es kann jeder Dominostein Dominostein sein. Und das andere ist, es ist eine reine Theorie. Ich würde nicht sagen, dass es eine reine Theorie ist. Es ist eben, wir sind da bei Avenir Suisse, wieder bei der Zukunft. Es ist vielleicht einfach ein bisschen sehr früh, das Ganze. Was wir vorschlagen, hat sehr viel mit der Digitalisierung zu tun. Wir glauben, Digitalisierung macht es eben viel schwieriger, weil das Banking viel einfacher kann ins ganze System gehen, auf verschiedene Bilanzen. Gleichzeitig erlaubt Digitalisierung auch wirklich ein marktbasiertes Finanzsystem. Und jetzt ist das eine Idee, aber eine Idee steht immer am Anfang von einem Prozess.
Aber ich kann mir selber immer noch nicht ganz vorstellen, also ich will jetzt bei Digitec zwei Kugelschreiber bestellen. Mhm. 8.30 Franken, das wäre ein sehr teure Kugelschreiber. Ja. Und jetzt macht es noch immer meh, meh. Und das heisst, ich kann es nicht bestellen, weil jetzt ist mein systemisches Verhalten irgendwie außer Tritt geraten und jetzt muss ich warten, bis ich meine beiden Kugelschreiber wieder bestellen kann. Und das merke ich gar nicht, weil ich es gar nicht im Griff habe, sondern ich muss warten, bis das Gesamtsystem wieder ins Gleichgewicht geraten ist, dass ich wieder meine Kugelschreiber bestellen kann.
Nein, du verstehst schon, ob deine Bilanz du verstehst ja heute schon, ob deine Bilanz positiv ist oder negativ ist.
Eben, manchmal nicht, das ist ja mein Problem.
Ah, da ist eben der Hund, der Hase im Pfeffer. Nein, also du weißt ja, was dein Eigenkapital ist. Und genauso wie die heutigen Firmen schon die ganze Rechnungslegung haben, die ganzen Bücher, eine Bilanz, eine Volksrechnung, so kann man dann auch die systemische Solvenzregeln auf diesen Büchern anwenden und man sieht, ob es eingehalten wird oder nicht.
Hast du irgendwie eine Chance, dass das jemals sich wird durchsetzen? Oder wird das irgendwann ziemlich Staub ansetzen?
Das ist eine gute Frage. Ich habe die Hoffnung und habe den Wunsch, dass das umgesetzt wird, weil ich glaube, es würde unsere Wirtschaftsordnung und damit auch unsere Gesellschaftsordnung maßgeblich verbessern, weil wir eben nicht immer den Zyklus hätten von Aufbau von systemischen Risiken, von Bankenkrisen, von Rettungsaktionen vom Staat und dann auch immer wieder inflationäre Episoden. Wenn man die letzten 300 Jahre anschaut, ist das etwas, was immer passiert ist. Und ich glaube, wir könnten wirklich ein besseres System haben. Und ich wäre, darum habe ich es gemacht. Ich schreibe das Buch nicht einfach, oder wir haben das Buch, wir haben es ja das zweite geschrieben, wir haben es nicht einfach so geschrieben, wir sind da wirklich, soll ich sagen, das ist viel Herzblut drin.
Wer ärgert sich über so Gedanken eigentlich? Sind es eher die Linken oder die Rechten oder die Freisinnigen? Oder wer ärgert sich, wenn du mit so etwas herkommst?
Das ist jetzt tatsächlich etwas, das ist ja auch nicht von Avenir Suisse gewesen. Also das erste Buch haben wir ja geschrieben, das war nach dem Doktorat von der ETH gewesen, in einem Zwischenjahr. Und dann während der NZZ ist es rausgekommen. Es ist dann auch noch viel später dann übersetzt worden. Und das neue Buch, da haben wir auch wieder gut 7 Jahre daran geschafft und ist jetzt rausgekommen, im letzten Jahr, in diesem Jahr. Zeit rast. Und das ist ja nicht mal unter Avenir Suisse, weil ich glaube, das ist ein Gedanke, der noch viel weiter weg ist, wie du richtig sagst, von der aktuellen Politik. Ich glaube, das ist wirklich eine neue Idee. Und darum ärgert sich momentan auch nicht so viel darüber, weil es ist effektiv eine Idee, wo man jetzt mal diskutiert. Man diskutiert es mit Medienschaffenden, man diskutiert es mit Akademikern, man diskutiert es mit interessierten Politikern. Aber es ist noch nicht ein Konzept, es ist noch nicht ein politisches Konzept.
Also wir freuen uns darauf, wenn in 20 Jahren den Nobelpreis bekommst für die Gedanken, wo alle sagen, der Jürg Müller, der hat das damals gecheckt und alle anderen haben Sternchen in den Augen gehabt.
Jürg Müller, komme ich mit Champagner da noch mal vorbei, wenn das passieren würde.
Okay.
Versprochen.
Wir schreiben das uns auf. Ich würde gerne zu einem weiteren katastrophalen Thema, das du angepackt hast, kommen. Und zwar, was ist falsch am Kapitalismus und wie können wir es ändern? Wenn ich das hören würde, würde ich sofort das Radio abstellen und einen Kaffee trinken und ein Gutzeli essen. Auf jeden Fall sicher nicht mehr zulassen, aber wir probieren das jetzt. Ist das gut?
Ja, ja.
Also, was ist falsch am Kapitalismus und wie können wir es ändern? Also, du bist wahrscheinlich ein grasgrüner Linker vermutlich, oder?
Absolut. Hast du das noch nicht gemerkt? Nein, das ist genau das, was wir vorher diskutiert haben. Das kommt aus dem Buch. Das erste Buch ist das, was du gesagt hast, eben das Ende der Banken, was nicht steht. Im Titel heisst es «The End of Banking». Und das zweite Buch heisst «Kapitalismus und die Marktwirtschaft». Und wir zeigen dort auf, dass das eben zwei verschiedene Konzepte sind. Und für uns ist der Kapitalismus im Kern das System von diesen juristischen Personen. Und das ist wirklich etwas Neues, was vor 300 Jahren, es hat angefangen nicht mit der Bank of England, zuerst waren noch andere Kapitalgesellschaften, nämlich die Trading Companies, die Handelsgesellschaften, East India Company, Hudson Bay Company. Mit dieser juristischen Person hat ein neues Zeitalter angefangen. Und auch wenn man schaut in der Wirtschaftsgeschichte, die letzten 300 Jahre werden als Kapitalismus bezeichnet. Die Marktwirtschaft hat es schon viel früher gegeben. Schon die Römer haben Märkte gehabt, haben Geld gehabt, haben Preise gehabt. Markt und Kapitalismus sind zwei verschiedene Paar Schuhe.
Also kommen wir dort her darauf zurück, dass du den Kapitalismus anpassen willst. Du willst ihn verändern. Nicht mit dieser Form, wie wir ihn heute betreiben. Und wer ist denn dort, der dich unterstützt? Also, wer machst du denn dort verrückt eigentlich?
Also es ist ja wirklich die gleiche Idee wie die andere. Das ist die grosse Idee. Und was wir wollen, ist den Kapitalismus wieder in der Marktwirtschaft verankern.
Also sind wir jetzt heute übrigens wieder bei dem, DAG ist für Person und Person ist für DAG. Also wenn ich...
Nein, wir sind eben immer noch bei dieser Regel. Und diese Regel stellt eben sicher, dass man nicht mehr Rettungsaktionen hat vom Staat, wo dann AIG, eine amerikanische Versicherungsgesellschaft, rettet, wo Credit Suisse rettet, beziehungsweise mit Notrecht einschreitet, wo nicht andere Banken gerettet haben in den USA. Also die Regel stellt sicher, dass eben der Markt darüber entscheidet, ob eine Firma existiert oder nicht. Und sie stellt sicher, dass eine Firma, die nicht gut wirtschaftet oder in Probleme kommt, auch wirklich abgewickelt werden kann und aus dem Markt ausscheiden kann.
Also die Mehrheit von diesen Firmen können ja abgewickelt werden.
Absolut.
Es ist ja ganz selten, dass eine Firma nicht abgewickelt werden kann, dass sie so gross ist. Das ist jetzt mittlerweile die UBS, kann nicht abgewickelt werden, weil sie so riesig ist und systemrelevant. Aber sonst fällt mir jetzt, wenn ich hier zum Fenster raus schaue, sehe ich keine Firma, die man nicht abwickeln könnte.
Genau, aber es sind eben nicht die Firmen, die man da draussen sieht, die Industriebetriebe oder die Gewerbebetriebe, sondern es sind die Firmen, die eben wirklich nur fast digital existieren, wie Money Market Mutual Funds, wie Asset-Backed Commercial Papers. Das sind alles Sachen, die wir gar nicht sehen. Es gibt so eine Grafik von 2008, die zeigt, wie das ausgesehen hat, der Schattenbankensektor. Das sind die juristischen Personen, die nicht abgewickelt werden können. Das sieht man gar nicht. Und der Punkt ist schon, es betrifft die Regeln. die betrifft eben gar nicht viel. Und das ist schon, wir müssen unterscheiden zwischen Marktwirtschaft und Kapitalismus. Und Marktwirtschaft ist grossartig, weil Marktwirtschaft sorgt für Wettbewerb und sorgt dafür, dass die, die gut sind, eben wirklich können florieren können und die, die sich nicht können bewähren können, dass die aus dem Markt gehen. Und die Regel stellt sicher, dass der Kapitalismus kongruent ist mit diesen Regeln und all die juristischen Personen auch wirklich aus dem Markt können ausscheiden, ohne dass es irgendein Problem gibt und der Staat muss eingreifen.
Kannst du mir ein Beispiel geben für so eine Schattenbank oder Schattenbanking, wo effektiv so relevant ist, dass wenn jetzt dort im Hintergrund, ohne dass wir die überhaupt kennen beim Namen, wenn es die wird putzen, dass es uns wird durchschütteln?
Jetzt kann ich dir kein Beispiel geben, weil das ist im Kern vom Schattenbankenwesen, dass es eben im Schatten ist. Und man das nicht weiss, weil sonst würde der Regulator kommen und das regulieren. Aber ich habe da etwas von 2008. Und das sind genau die Money Market Mutual Funds. Das ist jetzt halt ein englischer Begriff, das ist alles in den USA passiert.
Lehman Brothers oder?
Nein, das war wirklich im Hintergrund gewesen.
Also beispielsweise, ja.
Also die heißen Money Market Mutual Funds.
Ah, die, ja, okay, ja, ja.
Und die sind so strukturiert gewesen, dass sie immer zu einem Dollar gehandelt werden. Und auf der anderen Seite, das war auf der Passivseite von der Bilanz, und auf der anderen Seite von der Bilanz hatten sie Wertpapier und eine ganze Kette nachher dahinter. Und dort sind dann am Schluss auch die bekannten Mortgage-Backed Securities gekommen, die MBS. Und über diese Kette...
Also das Hypothekenzeug gesehen, oder?
Genau. Und über die Kette ist vor 2008 enorm viel Kredit und Geld geschöpft worden, weil die Money Market Mutual Funds, die immer zu einem Dollar gehandelt haben, sind so gut wie Geld gewesen.
Warum lassen wir das zu?
Eben, weil es im Schatten ist.
Ja, aber irgendjemand weiss es ja, dass es die gibt. Oder?
Das ist unglaublich schwierig zu sehen. Darum braucht es eben genau diese Regeln. Weil wir können das nicht wissen. Irgendwo heute... Ein Beispiel bringen von heute. Nämlich Stablecoins. Es gibt gewisse Stablecoins, die genau so funktionieren, wie ich jetzt gerade beschrieben habe, wo auch auf den, sie heißen ja schon Stablecoins, die versprechen, dass sie immer einen Dollar auszahlen. Tether ist so ein Beispiel. Und alle wissen, dass auf der Aktivseite die nicht einfach US-Dollar-Bündel haben, sondern dass die eigentlich wieder das klassische Banking betreiben und dass dort wieder die Risiken passieren. Also das passiert immer wieder. Das ist nicht zu verhindern, das Einzige, in meiner Sicht und in der Sicht von meinem Co-Autor, wo man das könnte verhindern, ist, wenn man eben die systemische Solvenzregeln für alle juristischen Personen anwendet. Und für die meisten Firmen hat das überhaupt keinen Unterschied zur Folge. Also für all die Gewerbefirmen und Industriebetriebe, die ich da auf dem Fenster draussen gesehen, für die wird sich's nicht ändern. Aber es würde ändern, wie man die juristische Person kann brauchen für solche Konstrukte.
Also wir hoffen, dass es irgendeine Möglichkeit wird geben, die Schattenbanken zu verwischen und überhaupt nicht zu regeln. Also wenn man sie ja nicht kennt, dann kann man sie auch nicht regeln. Weil die müssen sich auch nicht an die Regeln halten, weil man sie ja nicht kennt.
Ja, aber es gibt
natürlich... Erst wenn sie verjagt, oder wie?
Aber es gibt natürlich gewisse Sachen, die man nicht kann sehen, weil man kann einfach wieder Neues schaffen. Das sind wie Lego-Bau. Juristische Personen kann man in dem Fall, jetzt habe ich schon mal Dominosteine gebraucht, jetzt brauche ich noch eine andere Metapher. Das sind wie Lego-Bausteine, die juristischen Personen. Und die kann man irgendwie zusammensetzen. Da kann man wunderbare Sachen machen. Und das kann man nicht vorher sehen, wie man das zusammensetzt. Aber man kann vorher sagen, wie man es darf strukturell zusammensetzen. Und wenn man so eine Regel hat, dann kann man eben verhindern, dass Konstrukte passieren, die systemische Risiken schaffen und kann sicherstellen, dass die juristische Person, die absolut wertvoll ist und wo der Kapitalismus ist etwas Gutes, wir würden ihn reformieren. Also die juristische Person ist etwas Wertvolles. Mit dieser Regel hat man aber das Problem eben von dieser systemischen Risiken ausgeschaltet.
Was sagt Avenir Suisse zu Industriepolitik? Also Industriepolitik ist beispielsweise, wenn Siemens Energy in Deutschland schreit und sagt, wir brauchen 15 Milliarden, um unsere Windräder wieder zum Drehen zu bringen. Und die Erpressung tatsächlich funktioniert und der Staat 50% von den 15 Milliarden Cash auszahlt, mehr oder weniger, und für die anderen 50% gerade steht. Und dann sagt Siemens Energy, okay, dann machen wir ein bisschen weiter Windräder in diesem Fall. Was sagst du und was sagt Avenir Suisse zu Industriepolitik?
Da sagen wir beide das Gleiche. Und das ist jetzt wirklich ein Avenir Suisse-Thema. Das vorher war ja eben das Thema gewesen, zusammen mit dem Co-Autor seit über 10 Jahren, wo wir daran arbeiten. Avenir Suisse hat sich klar gegen Industriepolitik ausgesprochen, weil es, und das sieht man einfach in der Geschichte, in der Wirtschaftsgeschichte, jetzt komme ich wieder mit der Wirtschaftsgeschichte, man sieht, dass es einfach nicht funktioniert. Es ist, da kommt der Markt. Der Markt spielen lassen ist enorm wertvoll.
Kann man sagen, die DDR ist eigentlich Industriepolitik. Sie haben einen 5-Jahres-Plan gemacht und haben gesagt, und du musst jetzt Zementplatten machen und du musst Rüebli anpflanzen. Ist das Industriepolitik?
Es ist Industriepolitik on steroids, würde man sagen. Es ist natürlich, also das ist ja richtig, also ist Sozialismus gewesen, das ist damals der Widerstreit gewesen zwischen den marktwirtschaftlichen freien Ländern im Westen und den sozialistischen Ländern im Osten. Und man hat gesehen, dass das nicht funktioniert. Wenn man Industriepolitik auf die Spitze treibt, ändert man dort. Aber Industriepolitik ist natürlich schon, ich sage jetzt mal, harmloser. Es ist nicht so weit dort hin. Nichtsdestotrotz ist es nicht nötig. Es ist besonders nicht nötig für ein Land wie die Schweiz, eine kleine offene Volkswirtschaft, wo eben genau von dieser Dynamik lebt, wo genau lebt, dass ihre Firmen sich schnell anpassen können an die neuen Begebenheiten.
Industriepolitik und Subventionen, das gehört ja irgendwie neu zusammen. Und das ist ja eine kleine neue Geschichte, dass Firmen gelernt haben, dass solange es gut läuft, schimpft man über den Staat und sagt, oh, es hat auch wieder Steuern von mir und Gebühren von mir und dann komme ich die Baubewilligung nicht über und so weiter. Und sobald es richtig, richtig wehtut, dann geht man und klopft beim Beamten um an und sagt, lass mal, jetzt sollte ich eigentlich noch ein paar Millionen haben, weil sonst muss ich morgen alle meine Leute entlassen. Und dann sagt der Staat, okay, jawohl, wir sehen das, da haben wir eine Strukturproblematik, beispielsweise sagen wir jetzt im Gießen von Metall, von Stahl, jawohl, da haben wir eine Strukturproblematik, wir tun das grundlegend befürworten und das mit Geld finanzieren und die Erleichterungen machen, dass sie ein bisschen mehr Abgas machen als die anderen nebenan. Also das wäre die klassische Industriepolitik. Und die Frage ist eigentlich, darf eine Firma das oder soll sie gefälligst die Finger davon lassen? Solange es gut läuft, also jetzt wieder vom Kapitalismus und vom freien Markt, wenn der das gut macht, dann hat er am oben 1.50 Franken im Portemonnaie und wenn er halt das verdoppelt hat, dann ist er selber die Schuld. Ist das eine Grundlage, die man so eins zu eins sagen kann?
Ja, das ist ein bisschen das, was wir am Anfang besprochen haben mit dem Liberalismus, dass es eben Freiheit und Verantwortung ist. Und da muss man ehrlicherweise sagen, dass in der Schweiz die Verantwortung doch auch noch sehr stark übernommen wird, selbst Swissmem, wo ja direkt ihre Mitglieder teilweise von Subventionen würden profitieren, wo sich klar gegen Industriepolitik stellt. Das würde in anderen Ländern niemals passieren. Also die Verantwortung, das Verantwortungsgefühl in der Schweiz ist durchaus noch da. Nichtsdestotrotz ist es natürlich das, was du gesagt hast. Man muss natürlich schon aufpassen, dass man nicht, sobald irgendetwas ist, dass man dann zum Staat läuft, rennt und aber Subventionen verlangt.
Wenn wir jetzt die Energie anschauen, ist das nicht pure Industriepolitik? Also ich sage jetzt, 5,5 Millionen Dächer müssen sofort Solartechnologie überkommen und für das mache ich jetzt ein Gesetz und dafür subventioniere ich. Ich gebe Geld dafür. Da kurbeln ja im Prinzip eine Industrie ankurbeln, nämlich die Solardächer bauen.
Es ist natürlich, das kommt daher als Klimapolitik und es führt genau zu dem, was du sagst. Du tust gewisse Technologien fördern, du tust gewisse Sektoren fördern. Und das ist auch das, was wir gesagt haben. Das ist natürlich nicht richtige oder nicht effiziente, optimale Klimapolitik. Optimale Klimapolitik würde dort ansetzen, wo das Problem ist, nämlich beim CO2-Ausstoß. Man würde den besteuern und würden der Bevölkerung zurückverteilen via eine CO2-Abgabe.
Wenn ich jetzt einen Wunsch hätte, würde ich dir Avenir Suisse sagen, tut ein bisschen weniger theoretisieren und macht ein bisschen mehr praktische Sachen. Ich mache ein Beispiel. Mhm. Wenn wir in der Energie das anschauen, und ich komme zurück zu den Sonnendächern, also wenn wir von diesen 5,5 Millionen Häusern ausgehen, die in Zukunft werden Energie liefern, am 31. Juli mega viel und vielleicht am 15. November massiv wenig, dass man im Prinzip von der Avenir Suisse denkt, was passiert eigentlich wirklich. Also wenn wir das jetzt noch lange rauszögern mit dieser Winterlücke, ist das der Mercedes, der mit 200 in eine Wand reinfährt? Kommen dort auch von euch irgendwelche Gedanken, die so ein bisschen griffig formuliert, die man auch politisch umsetzen könnte? Und nicht nur so Gedankenspiele, die ja nett wären, um den Nobelpreis zu gewinnen.
Ist das jetzt ein bewusster Steilpass? Weil wir haben genau dazu eine Blogserie publiziert. Nämlich der Christoph Isering, der vorher bei der NZZ war, unser Energieexperte, zusammen mit dem Simon Stocker, auch Energieexperte bei Avenir Suisse, wo wir genau die Sommerstromprobleme, haben wir es genannt, angeschaut haben, analysiert haben und geschaut haben, wie könnte man das beheben. Weil eben im Sommer haben wir ja zu viel Strom, bekanntlich, und dann im Winter zu wenig. Und dann haben sie konkret angeschaut, was könnte man machen, könnten wir so Batterien hinzutun, das war eine Spielerei, weil das würde niemand ernsthaft in Betracht ziehen. Es wäre unmöglich, es wäre viel zu teuer. Könnte man Pumpspeicherkraftwerke brauchen? Das ist auch unmöglich, haben sie berechnet. Das Einzige, was in Frage würde kommen, was extrem teuer wäre, aber das gehen wir jetzt nochmal in die Tiefe rein, ist die Umwandlung in Wasserstoff. Aber ist problematisch, weil Wasserstoff relativ lange Laufzeiten brauchen pro Jahr, dass sie profitabel sind. Das heisst, wir haben eigentlich dort aufgezeigt, wir haben das Problem, wir haben es berechnet und wir haben gezeigt, was die beste Lösung ist und dass die Lösung immer noch teurer ist. So abgehoben sind wir dann doch nicht.
Und die Lösung haben wir?
Die Lösung werden wir jetzt im nächsten Schritt anschauen. Da haben wir es wirklich mal konkret angeschaut und mit Zahlen versehen. Alles aufs Mal schaffen damit.
Also ihr habt nur das Problem angeschaut, aber das Problem, das wissen wir ja alle, oder? Wir wissen, dass wir eine Winterlücke haben. Wir wissen, dass Wasserstoff etwa 60% Verlustleistung hat, bis es wieder kann verbrannt werden und die Energie zurückgibt. Wir wissen, dass Wasserstoff wahnsinnig hoch Druck gelagert muss werden, damit es flüssig bleibt. Wir wissen, dass Wasserstoff auch vielleicht ein bisschen explodieren kann. Also das wissen wir alles. Also Wasserstoff ist keine Lösung, Batterie ist keine Lösung, der Boden erwärmen ist vermutlich auch keine Lösung. Irgendwelche Bassins machen, die auf 90 Grad aufgeheizt werden, braucht x Fußballfelder für ein Einfamilienhaus, um überhaupt genug Energie abzuliefern. Also eigentlich, das wissen wir ja alles. Also da brauchen wir da, wenn ihr es wisst, nicht dazu.
Das ist jetzt so konkret. Wir haben es konkret angeschaut und wie gesagt, zuerst braucht es mal eine Analyse und dann als nächster Schritt kann man sich auch die Lösungen anmachen.
Das sagt ja der Fußballtrainer auch immer, oder? Wenn er verloren hat, dann sagt er auch, ja, jetzt müssen wir zuerst mal analysieren, oder?
Das ist so, aber das muss auch der Fußballtrainer ehrlicherweise, weil sonst wäre es auch nicht glaubhaft, dass er gerade nach der Niederlage schon wisst, was die richtige Strategie für das nächste Spiel ist. Und ich glaube schon, also wir sind da dran, wir machen jetzt, schauen wir gerade nochmal an, wie das mit den internationalen Kapazitätsmärkten könnte funktionieren. Auch ein sehr konkretes Thema. Und was natürlich das nächste grosse Thema ist, wo wir anschauen wollen, wo wir schon mal ein bisschen angeschaut haben am Rand, ist natürlich auch Kernenergie.
Genau, das ist ein spannendes Thema. Ich durfte mit verschiedenen ETH-Professoren hier am Mikrofon diskutieren. Und ja, ich glaube, ich darf zusammenfassen, die einhellige Meinung ist, hoffentlich brauchen wir keins, aber vermutlich werden wir es schon brauchen.
Ja, wie gesagt, wir sind noch am Analysieren. Ich finde das ein extrem spannendes Thema. Ich weiß es nicht. Also, es wäre ja vermessen, wenn ich zu jeder von deinen sehr pointierten Fragen könnte sagen, ich habe die Lösung. Da haben wir und habe ich die Lösung noch nicht.
Deine Mitglieder bei Avenir Suisse sind ja eigentlich Firmen, also Gesellschaften. Und die haben vielleicht, also ja, die haben nicht immer so wahnsinnig Freude, was du sagst. Wenn dir jetzt einer anruft und sagt, dir, Herr Direktor Müller, so eigentlich geht das nicht. Was ist die Antwort?
Das passiert zum Glück nicht. Aber wir haben ja 140 Firmen und Privatpersonen. Und wenn jemand nicht zufrieden ist, dann suche ich das Gespräch und ich hoffe, ich kann sie überzeugen, so wie ich versuche, dich zu überzeugen. Und wenn das nicht gelingt, dann ist auch agree to disagree. Und ich glaube, das ist auch klar, dass wir ein Think Tank sind. Wir haben eine Rolle in diesem Land, um eben provozieren auch, um pointierte Aussagen machen, um neue Ideen entwickeln, um das Land mit unkonventionellen Perspektiven zu betrachten. Und ich glaube, das sind unsere Förderer sich bewusst, dass sie das fördern und sie glauben auch, sonst würden sie es nicht machen, dass das einen Wert hat in diesem Land. Und von dem bin auch ich überzeugt.
Okay, wir sind eigentlich froh, dass ihr so ein bisschen unkonventionell seid und ein bisschen kompliziert sogar.
Schon fast ein bisschen komplex.
Nein, oder? Das sind wir eben nicht. Emil, jetzt hast du das bewiesen, dass wir das nicht sind. Wir freuen dich, Jürg Müller, bald wieder dürfen bei Aktiv Radio zu begrüßen, weil ich glaube, wir sind nur an einem Bruchteil von den Themen durchgekommen.
Das ist leider so, aber es war spannend.
Herzlichen Dank.
Merci vielmals.
Aktiv Radio Interview.